Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fridays for Future Podcasts. Heute soll es um den Meeresspiegel gehen. Unter anderem haben wir für euch nachgefragt, was denn der Anstieg des Meeresspiegels überhaupt zu bedeuten hat. Aber bevor wir damit anfangen, gibt es erstmal wie in jeder Folge den Newsblock für euch.
Bonn hat Klimanotstand ausgerufen. Am 4. Juli hat der Stadtrat von Bonn den Klimanotstand ausgerufen. Damit entscheidet sich eine weitere Stadt, alle Entscheidungen auf Berücksichtigung der Klimakrise zu treffen und setzt außerdem ein Zeichen zum dringenden Handeln gegen den Klimawandel. In Berlin wurde der Bundestag umstellt. Am 28. Juni umstellten Aktivistinnen und Aktivisten mit einem roten Banner und gleichfarbigen Klamotten in Berlin Teile des Bundestags und bildeten eine Menschenkette. Anlässlich der letzten Plenarsitzung vor der Sommerpause wollten sie nochmal auf die Wichtigkeit des Klimaschutzes hinweisen, während im Bundestag ein Vorschlag von den Grünen für eine CO2-Steuer diskutiert wurde. Einige Abgeordneten von den Linken kamen sogar zur Unterstützung dazu. Eine Woche Streik. Ab dem 8. Juli wollen Schülerinnen und Schüler sowie Klimaaktivistinnen und Aktivisten in Köln eine ganze Woche lang streiken. Damit soll vor allem Kritik an der Politik ausgesprochen werden, da sich seit circa einem halben Jahr des Streikens immer noch nicht viel verändert hat. Dabei demonstrieren sie sogar nachts weiter und übernachten in großen Zelten vor dem Kölner Rathaus. Außerdem wurden Konzerte und Workshops organisiert und Eltern und Ehrenamtliche helfen, eine vegane Küche auf die Beine zu stellen. Also nach dem Motto, wenn es freitags noch nicht reicht, streiken wir eben eine ganze Woche.
Jetzt wollen wir euch die Frage der Woche beantworten. Viele von euch interessiert es, wie wir als Podcast-Team so arbeiten und was alles passiert, bis ihr eine Folge wie diese überhaupt hören könnt. Und damit lautet unsere Frage der Woche: Wie sieht die Arbeit im Podcast-Team aus und an welchen Dingen muss alles gearbeitet werden, bis eine neue Folge rauskommt?
Zuerst einmal etwas zur Grundstruktur unseres Teams. Wir benutzen das kostenlose Voice- und Text-Chat-Programm Discord, weil wir uns dort gut organisieren können. Es gibt eine Organisation sowie eine Leitung, die für die Koordination der einzelnen Teams, Kommunikation mit der Bundesebene und Organisatorisches zuständig sind. Beide werden demokratisch gewählt und halten gemeinsam den Podcast am Laufen. Das große Podcast-Team ist unterteilt in eine Redaktion und Bereiche für Technik, Medien, Internes und Musik. Diese sind wieder in verschiedene, noch kleinere Teams unterteilt. Um immer den Überblick zu behalten, was gerade wo passiert, haben alle größeren und kleineren Teams regelmäßig sogenannte TKs, Telefonkonferenzen, in denen alles Aktuelle besprochen wird.
Und wie läuft dann der Prozess ab, bis eine neue Folge rauskommt?
Für den Inhalt und die Aufnahme der Folgen, also das, was ihr hört, sind hauptsächlich Redaktion und Technik verantwortlich. Welche Themen in den einzelnen Folgen behandelt werden, bespricht und entscheidet das Konzeptteam. Dann werden die Themen an die gesamte Redaktion weitergegeben, um sogenannte Fokusteams zu bilden, in denen die Texte erarbeitet und geschrieben werden. Wenn alle Texte fertig sind und in einem Dokument gesammelt wurden, sind das Faktencheck und das Layout-Team an der Reihe. Die Texte werden gelesen und der Inhalt sowie die Quellen auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Glaubhaftigkeit kontrolliert. Auch Grammatik, Formulierung und Rechtschreibung werden geprüft, damit die Texte für euch als Zuhörende angenehm zu verstehen und im Transkript möglichst fehlerfrei sind. Das Layout-Team schreibt zudem die Überleitungen zwischen den Texten. Als letztes kommt das fertige Dokument der neuen Folge zur Technik. Diese spricht die neue Folge ein, schneidet und bearbeitet sie und lädt sie für euch hoch. Bis das passiert, vergehen übrigens über 4 Wochen.
Und was machen dann die ganzen anderen Teams so?
Im Medienbereich werden unsere Info- und Werbegrafiken erstellt, die Website programmiert und die verschiedenen Social-Media-Kanäle betreut, damit wir mit euch, unseren Hörerinnen und Hörern, in Kontakt bleiben können. Der Bereich Internes beinhaltet zum einen die Feuerwehr, die immer dann einspringt, wenn anderswo Leute fehlen. Des Weiteren gibt es einen Law-Check, der sich mit rechtlichen Belangen beschäftigt. Das Optimierungsteam kümmert sich darum, dass das Regelwerk aktuell bleibt, neue Ideen eingebracht werden können und alle anderen Teammitglieder zufrieden sind. Weiterhin erstellt dieses Team eine Zufriedenheitsumfrage für euch Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr übrigens in der Folgenbeschreibung verlinkt findet. So könnt ihr uns direkt Feedback geben. Das Protokollteam protokolliert alle wichtigen Chats und sorgt damit für die nötige Transparenz. Denn manchmal kann es ziemlich unübersichtlich sein, den gesamten Discord-Server im Blick behalten zu wollen. Zu guter Letzt gibt es noch das Musikteam. Hier arbeiten einige talentierte Musikerinnen und Musiker zusammen, um gemeinsam für euch im Namen von Fridays for Future Songs zu produzieren.
Und hat irgendwer von euch Lust bekommen, Teil von unserem mehr als 100 Menschen starken Teams zu werden? Nähere Infos dazu, wie du mitmachen kannst, findest du ganz einfach auf unserer Website unter fffpodcast.de. Aber jetzt wenden wir uns wieder unserem Thema der Woche zu und stellen uns mal die Frage, warum der Meeresspiegel denn überhaupt immer wieder so ein großes Thema ist und warum er überhaupt ansteigt.
Es gibt zwei Hauptphänomene, die schuld am Meeresspiegelanstieg sind. Beide sind Ergebnisse der Erderwärmung. Punkt 1. Durch die Erwärmung der Ozeane dehnt sich das Wasser aus. Der Ausdehnungskoeffizient ist dabei ungefähr 1,0002 pro Grad. Das klingt jetzt sehr kompliziert, sagt aber bloß aus, dass das Volumen des Wassers, wenn sich der Ozean um 1 Grad erwärmt, ungefähr dreimal so groß wird. Jetzt zu Punkt 2, denn durch die Erwärmung der Luft schmelzen, wie ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört habt, Gletscher und Eisschilde ab. Auch dieses Wasser landet in den Ozeanen.
Aber inwieweit trägt denn dann der Mensch zum Anstieg der Meere bei?
Konnte man 1950 noch davon ausgehen, dass der Mensch nur zu einem Anteil von 15% Mitschuld am Anstieg des Meeresspiegels trägt, so ist heute bewiesen, dass seit 1970 mindestens 2/3 des Anstiegs durch menschengemachte Emissionen entstanden sind. Die bewiesenermaßen menschengemachte Klimaerwärmung sorgt also für das Schmelzen der Eisschilde und Gletscher, das jetzt wiederum zum Anstieg der Meere führt.
Aber jetzt mal zu den genauen Zahlen. Wie stark steigt denn der Meeresspiegel überhaupt?
Von 1900 bis 2000 stieg der Meeresspiegel um fast 20 cm, das sind im Mittel 1,7 mm pro Jahr. Von 1993 bis heute stieg der Meeresspiegel weltweit um durchschnittlich 3 mm pro Jahr. Dadurch, dass sich diese Quote jährlich vergrößert, könnte Studien zufolge, die im IPCC-Report von 2014 veröffentlicht wurden, der Meeresspiegel 2100 schon 65 cm höher sein als noch 2005.
So, jetzt wissen wir schon mal einiges zum Meeresspiegelanstieg und wie der überhaupt funktioniert. Jetzt stellt sich aber doch die Frage, was denn überhaupt passiert, wenn der Meeresspiegel ansteigt und wie sich das auf die Landschaften, Tiere und Pflanzen auswirkt. Warum ist es denn jetzt so bedrohlich für die Menschheit, wenn der Meeresspiegel steigt?
Nun, die Küsten gehören zu den am dichtesten besiedelten Gebieten der Erde. 8 der 10 größten Städte der Welt liegen am Meer. New York zum Beispiel liegt nur wenige Meter über dem Meeresspiegel und ein Leben dort in der Form von heute wäre nicht mehr möglich.
Es wird ja erstmal keinen so starken Anstieg direkt um ein paar Meter geben. Und so ein paar Zentimeter über ein paar Jahrzehnte verteilt sollten doch eigentlich gut verkraftbar sein, oder?
Es gibt die sogenannte Brunsche Regel. Diese besagt, dass die betroffene Landfläche etwa 50 bis 100 Mal größer ist wie der Anstieg des Meeresspiegels. Ein Beispiel: bei einem Anstieg von 10 Zentimetern ist ein Küstenstreifen von 5 bis 10 Metern verschwunden. In manchen Gegenden steigt das Land hinter dem Meer auch erst recht spät an. Gerade bei Städten kann das ziemlich problematisch sein. Daneben gibt es eine Menge Inseln, die teilweise komplett untergehen werden, auch wenn das Meer gar nicht so viel höher steigt. Weiterhin ist es so, dass es selbst wenn es in den nächsten Jahrzehnten nicht so krass werden wird, der Prozess an sich immer weitergeht. Wenn wir die Klimakrise nicht in den Griff bekommen, kann es tatsächlich zu einem Meeresspiegelanstieg im Bereich von mehreren Metern kommen.
Okay, das klingt nicht gerade gut. Gibt es denn auch noch weitere Veränderungen, auf die wir uns dann einstellen müssen?
Ja, eine ganze Menge. Die Ozeane und Küsten sind komplexe Ökosysteme. Da wird es Auswirkungen geben, die wir heute noch nicht so ganz konkret vorhersehen können. Ein anderes Beispiel ist, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon ausgehen, dass kurze und heftige Überschwemmungen zunehmen werden. Darauf sind heute kaum Regionen eingestellt und die Dämme müssten höher werden.
In Deutschland haben wir auch Küsten an der Nord- und an der Ostsee. Wir haben uns also gedacht, dass wir einfach mal ein paar Leute einladen, die da wohnen und sie fragen, wie sie denn das ganze Thema so betrifft. So ist es dann zu einer Gesprächsrunde mit zwei Leuten gekommen, einmal von Sylt und einmal von Fehmarn. Weiteres werdet ihr jetzt auch hören, denn ihr hört jetzt einen Zusammenschnitt aus dieser Gesprächsrunde. Wir sind hier heute bei unserer Gesprächsrunde mit ein paar Personen da, mit denen wir uns heute mal so ein bisschen über den Meeresspiegelanstieg beziehungsweise darüber, inwiefern diese einzelnen Personen überhaupt davon betroffen sind, unterhalten. Das heißt, die Personen, die ihr gleich hören werdet, die leben quasi ja auf Inseln am Meer und so. Das heißt, sie können euch unmittelbar davon erzählen, wie es ist, so sehr in der Nähe davon zu leben, beziehungsweise ja auch mit der Gefahr. Und vielleicht könnt ihr euch ja mal vorstellen.
Okay, dann fange ich mal an. Ich bin Lena, ich bin 22 und komme von Sylt. Ja, ich bin Ulrike, ich bin 55 Jahre alt und ich lebe auf Fehmarn und lebe hier mit meinen drei Kindern. Die sind 26, 18 und 14.
Also sind die dann auch bei Fridays for Future bei euch aktiv? Gibt es da eine Ortsgruppe?
Ja, genau. Also ich bin aktiv bei Fridays for Future, weil ich hier die Demonstrationen mit organisiere in so einer kleinen Gruppe. Und das Mädchen, die 18 ist und der Junge, der 14 ist, die sind auch mit aktiv bei Fridays for Future.
Lena, du bist ja auch bei Fridays for Future aktiv und ihr versucht ja auch immer mal wieder Aktionen zu starten. Was sind denn das so für Aktionen?
Wir hatten eine sehr erfolgreiche Demo, da waren fast 300 Leute da. Sonst muss ich leider sagen, stehe ich meistens alleine vor dem Rathaus und demonstriere. Und dann hatten wir noch eine Müllsammelaktion, da habe ich 50 Leute eingeladen, da sind aber auch leider nur 5 Leute gekommen, aber immerhin. Kleinvieh macht auch Mist. Aber heute war ich bei einer Klimakonferenz in Breklum und da habe ich die aus Nibel getroffen, Friday for Future Leute aus Nibel. Und die haben mir zugesichert, dass sie mich heute unterstützen, nächsten Freitag, also diesen Freitag, und zu mir kommen und dass wir gemeinsam demonstrieren. Und da freue ich mich drauf, weil das endlich mal wieder dann eine große Demo ist und ich da alleine stehe.
Also vielleicht könntet ihr beiden ja nochmal genauer erzählen, warum jetzt für euch oder wie akut jetzt das Problem des Meeresanstiegs für euch beide jetzt ist.
Okay. Ja, also die Insel wird kleiner, der Sand wird abgetragen. Jedes Jahr wird für viele Millionen Euro bei uns eine Sandvorspülung vorgenommen, damit wir nicht immer kleiner werden. Aber wenn man sich natürlich die Karten anguckt vor 20 Jahren, sieht man genau, wo das Meer sich was zurückgeholt hat. Die Insel wird einfach kleiner durch den Meeresanstieg von, ich glaube, 0,2 Zentimeter oder bis 50. Das soll ja nicht mehr aufhaltbar sein, diese Zentimeterzahl ungefähr so. Und ja, es ist auch eine Kostensache, ja. Hier auf Sylt kann man aber also das schon ziemlich sehen, finde ich, mit dem Klimawandel auch. Natürlich geht jetzt nicht jeder nach Hörnum, aber wenn man sich die Hörnum-Odde anschaut von Sylt jetzt, als kleines Kind mussten wir da 3 Stunden, als ich klein war, 3 Stunden rumlaufen. Oder lass es 2,5 gewesen sein. Und jetzt bin ich letztens da gewesen mit meiner Freundin und wir haben 50 Minuten gebraucht, rumzulaufen. So viel hat sich das Meer da schon zurückgeholt von der Odde. So viel Sand ist da weg, so viel Land ist da weggeschmolzen sozusagen. Also das ist schon echt in den paar Jahren, würde ich jetzt mal sagen, richtig, richtig viel.
Ja, das ist krass, ja. Jetzt in der Ostsee ist es ein bisschen anders. Also die Nordsee ist da wahrscheinlich etwas direkter betroffen, weil bei uns läuft das ja dann erstmal da zwischen den Inseln, zwischen Dänemark durch, das Wasser nach Fehmarn kommt. Und das heißt, wir haben hier zwar auch, dass der Strand abgetragen wird. Also wir haben hier so einen Südstrand und an dem passiert das auch. Aber ich lebe jetzt erst seit ungefähr 8 Jahren hier auf der Insel. Und ich weiß, dass es jedes Jahr sozusagen wieder was drauf gemacht wird, aber ich weiß nicht genau, ob das jetzt im Zusammenhang damit steht, dass das sowieso immer abgespült wird, weil im Herbst die Stürme kommen und dann der Sand einfach weggespült wird. Was mich einfach betroffen macht an der ganzen Geschichte, ist die Ursache. Also dieses, dass wir hier was produziert haben, wo jetzt schon viele, viele Jahrzehnte die Leute einfach schon warnen. Und dass das einfach alles menschengemacht ist. Das finde ich eigentlich schlimm. Auch so als Mutter, dass du dann Kinder hast, du hast sie in die Welt gesetzt und dann merkst du, oh Mist, wie willst du das jetzt, wie sollst du das jetzt irgendwie hinkriegen oder was muss man machen, damit es einfach noch, dass es nicht so eine große Katastrophe gibt. Klar, wir können jetzt alle Dämme bauen, aber letztendlich können wir an diesem ganzen Ding sehen, dass unser ganzes Wirtschaftssystem, was ja darauf aufgebaut ist, quasi mit diesen fossilen Brennstoffen etwas zu machen, ob es jetzt Strom ist oder Produkte oder für die man wieder den Strom braucht, fürs Heizen, für den Verkehr, dass das einfach ein riesiges Ausmaß angenommen hat, weil wir so viele Menschen sind und so viele Firmen und Fabriken da sind, die das einfach so in die Luft stoßen, dass das einfach auch was damit zu tun hat, dass wir wie soll ich das beschreiben, dass wir selber irgendwie nicht das Gefühl haben, stoppen, sondern es muss immer mehr sein und unser Wirtschaftssystem ist auch darauf aufgebaut, dass es immer mehr wird und das wirkt so grenzenlos und viele Leute reden dann irgendwie von, ja, das ist der Fortschritt, 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 aber letztendlich ja, machen wir da was kaputt, was einfach so essentiell ist. Also unsere ganze Existenz auf allen Ebenen, ob das das Wasser ist, in Bezug auf diesen Anstieg oder die Sauberkeit des Wassers oder die Luft. Also es ist schon irgendwie, finde ich eigentlich schon, das bestürzt mich am meisten. Also das macht mich am meisten betroffen.
Ja, ich finde es auch so ärgerlich, dass wir haben in Nordfriesland so viele Windkraftanlagen, die werden einfach abgeschaltet, weil wir nicht wissen, wohin mit dem Strom. Und die Kohlekraftwerke machen einfach weiter, obwohl wir einfach genügend erneuerbare Energie hätten. Die verkaufen wir irgendwo ins Ausland und wir nehmen unseren dreckigen Kohlestrom und keiner weiß, warum das so weitergeht und warum die Politik das so befürwortet.
Ja, ja. Wie ist das denn? Also ich meine, Sylte und Fehmarn sind ja jetzt schon für Deutschland ziemliche Touristeninseln da. Was meint ihr? Inwiefern, also der Tourismus hat ja auch Auswirkungen auf die Entwicklung der Insel. Und wie ist das dann so? Würdet ihr es irgendwie schaffen, dass wenigstens den Menschen irgendwie, ja, die irgendwie wachzurütteln, die ganzen Touristen? Meint ihr, Sylt und Fehmarn werden einfach immer noch so lange als Touristeninseln gelten, bis es wirklich quasi nicht mehr möglich ist?
Also wir haben ja schon spezielle Leute auf der Insel. Entweder sind das Neureiche oder es sind ältere Leute. Es ist schwierig. Also ich stand schon alleine, ne, am Rathaus, wie ich gesagt habe, und habe da demonstriert. Und dann kam ein Hochzeitspaar, das definitiv nicht von der Insel kam und hat gesagt, ob ich nicht mal wegrücken könnte, weil ich ja schlecht fürs Gemüt wäre. Das war auch so richtig klasse. Und es wird auch, also ein Freund von mir, der arbeitet bei Six, das ist so eine Autovermietung, was ich auch nicht gut finde, aber gibt's halt nun mal. Und die haben auch nur die dicksten Autos, die dicksten SUVs, die Mercedes, also ganz, also das ist dieses Statussymbol, das ist dieser Reichtum, die, also so wird das gedacht, ne? Oh, ich habe ein dickes Auto, ich bin cool und davon müssen wir unbedingt weg, dass man ein anderes Empfinden dafür kriegt und dass es halt nicht cool ist, ein SUV auf einer Insel zu fahren, die 33 Kilometer lang ist. Ich finde, das ist schwierig, das den Besuchern ins Knie zu drücken, weil vor allem die wollen auch Urlaub haben, die haben keinen Bock auf Moralapostel und haben keine Lust, sich da von einem Mädchen irgendwie zu erzählen zu lassen, ja, was ihr macht, ist scheiße. Ich versuche es trotzdem, ich stehe ja trotzdem am Freitag mit meinem Schild da und demonstriere und nerv die Leute damit, aber ich nerv gerne.
Wie hast du denn, was hast du denn gemacht, nachdem sich dieses Hochzeitspaar angesprochen hat? Bist du dann weggegangen oder bist du
Ich habe gefragt, ob sie Kinder haben wollen und wenn sie das möchten, dann lassen sie mich jetzt in Ruhe und machen Ben mit, aber ne, verscheuchen mich hier nicht, weil ich darf hier stehen. Da sind sie weggegangen. Die haben mit den Augen gerollt, aber ganz ehrlich, ich muss ja auch erst eine Demo anmelden, wenn ich bis über 3 Leute bin und ich war da alleine. Und deswegen konnte ich da auch stehen bleiben. Und die können auch 5 Meter weiter ihr blödes Foto machen.
Also wir haben hier auf Fehmarn ja so ein bisschen ein anderes Klientel. Das sind jetzt nicht so alles so die Leute, die jetzt meinetwegen so einen bestimmten Status haben oder so. Aber wir haben einfach unglaublich viel Verkehr im Sommer. Also da platzt die Insel einfach komplett aus allen Nähten und wir haben dieses Problem, dass die dann alle nach Burg fahren. Also sogar einen riesen Stau dann haben manchmal, weil die dann vom Inselwesten da in den Südosten fahren zu uns. Wie man das so ein bisschen entzerren kann, auch mit dem Bürgermeister zusammen, dass man eventuell dieses Haupteinkaufszentrum, was Burg quasi darstellt, so ein bisschen auflockert, so dass man in die verschiedenen Dörfer, die da sind, nochmal so Dorfläden setzt, die von den dort lebenden Bürgern sozusagen betrieben werden. Da gibt es schon so bestimmte Konzepte und das ist dann immer so ein Dorfladen mit so einem Café zusammen, sodass es sagen, nochmal so einen Lebensmittelpunkt dort vor Ort gibt und dass die Leute dann nicht für ein Brötchen oder sonst irgendwie sowas nach Burg fahren müssen im Auto. Und das fand ich jetzt eigentlich ganz schön, dass der Bürgermeister das auch ganz gut fand. Und dann haben wir überlegt, dass man eben halt das mit dem Fahrrad hier ein bisschen den Leuten auch schmackhafter machen könnte, dass sie mal Urlaub machen vom Auto, wenn sie hierher kommen. Dann muss man einfach gucken, wie man die Wege für die Leute gut macht und dass sie zum Beispiel, war so eine Idee im Raum, dass sie den Schlüssel abgeben von ihrem Auto und dann einfach frei ein Fahrrad zur Verfügung kriegen in der Zeit, wo sie hier auf der Insel sind. Solche Ideen sind zum Beispiel im Raum. Und was jetzt unsere Erlebnisse anbelangt mit den Bürgern, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Touristen, die ganz spontan in die Demo sich mit einreihen. Wir hatten auch schon mal eine Schwedin dabei, die dann mitgegangen ist. Das war ganz lustig. Und ja, dann aus München zum Beispiel Leute, die hier Urlaub machen oder so, sind schon welche, die auch extra mal geguckt haben, gesehen haben, oh Mensch, jetzt ist wieder eine Demo, wir kommen mal dazu. Das ist ganz schön. Und dann laufen wir auch immer durch so einen Innenstadtbereich durch und da stehen dann die Leute und filmen und gucken und klatschen vielleicht mal und manche schimpfen dann aber auch und dass das alles Quatsch wäre und dass sie dann rummeckern, ja, und ihr mit euren Handys und so weiter. Und dann merkt man, dass da schon auch Spannung drauf ist, wenn man dieses Thema antickt sozusagen mit einer Demonstration. Und manche Leute stehen ganz gerührt da. Also ich weiß es noch, dass eine Frau richtig Tränen in den Daumen hoch gemacht hat und so. Die war auch schon ein bisschen älter. Grundsätzlich habe ich so den Eindruck, dass die Leute sehr viel positiv dem gegenüberstehen.
Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Also natürlich gibt es Politiker, die sagen, ja, ihr wollt nur die Schule schwänzen, bla bla, aber und auch die Eltern sagen das auch zu meinen Jugendlichen im Jugendzentrum, ihr wollt ja nur die Schule schwänzen und es geht ja euch gar nicht darum, weil ihr geht ja trotzdem ab und zu McDonald's oder habt ein Handy und das ist richtig. Aber irgendwo muss man ja anfangen.
Ich hoffe, es kommt nicht falsch rüber oder so. Aber was wünscht ihr euch denn, wie auf das reagiert wird? Zum Beispiel, da, ja, die Insel wird ja immer kleiner und immer kleiner. Und was muss denn überhaupt getan werden, damit das aufgehalten wird? Oder wird, kann das überhaupt aufgehalten werden? Weil so, wie ich es verstanden habe, ja nicht. Ja, tut mir leid, ich bin nämlich mit dem Thema gar nicht vertraut.
Also ganz aufhalten können wir es nicht. Nee, der Meeresspiegel wird ansteigen. Das ist ja, also man kann ja die Klimaerwärmung jetzt nicht mehr rückgängig machen. Aber man kann halt durch Küstenschutz vieles verhindern. Also wir müssen einfach die Deiche definitiv verstärken und unsere, also wenn ein Deichbruch kommt, einfach unsere Häuser, die wir neu bauen, auf Warften bauen, damit wir einfach uns absichern können, dass wir nicht volllaufen. Solche Sachen. Und auch zum Wellenbruch. Also man kann ja auch Wellen brechen, wenn man einen Frachter zum Beispiel ins Wasser packt. Es kann die Wellen brechen, damit die nicht so doll auf die Küste aufschlagen. Was kann man noch machen? Dann gibt es noch einen Gittersandfang, wo der Sand drin nicht so schnell abgetragen werden kann. Und dann gibt es noch künstliche Miesmuschelfelder, die auch das Abtragen vom Sand nicht begünstigt mehr, sondern das schwerer machen. Genau, diese Sachen habe ich.
Was würdet ihr beiden denn euch noch wünschen von der lokalen Politik?
Von der lokalen Politik?
Von der lokalen, also jetzt bei euch auf der Insel.
Also ich würde mir wünschen, dass der Bürgermeister nach Berlin tapert mit all seinen Leuten und sagt, hallo Leute, wir haben hier ein dickes Problem und jetzt reagiert endlich mal und macht mal wirklich eine knackige Politik. Also gibt und das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass man einfach sagt, weißt du, wenn man jetzt, das sieht immer nicht so aus, als würden wir ein Problem haben. Unsere Läden sind voll, wir können überall einkaufen. Es ist mal das Wetter ein bisschen schlechter und das Wasser steigt Zentimeter für Zentimeter oder so. Aber in Asien, da sind die Leute schon richtig bedroht davon. Da sind schon Inseln, die wirklich am Verschwinden sind. Und das wird ja bei uns jetzt quasi erst transparenter. Und ich entweder, wenn wir einen Notstand haben, dann bedeutet das auch, dass wir alle reduzieren müssen. Und da würde ich mir wirklich mal klare Worte wünschen. Und ich würde mir auch wünschen, dass die Politiker sich ganz, ganz offen dazu stellen und sagen, und nicht nur man hat ja immer das Gefühl, dass doch ziemlich viel von diesem Lobbyismus eine Rolle spielt in Bezug auf ja Abwägen und mit Politik und was weiß ich nicht allem und mit den Arbeitsplätzen aufpassen. Und aber vielleicht brauchen wir eine ganz große Solidarität untereinander und sagen, pass auf, jetzt müssen wir uns alle echt zusammenreißen und sagen, und jetzt fahren wir das alles mal runter.
Ja,
wir müssen unseren ganzen Verbrauch.
Wir müssen definitiv an einem Strang ziehen, weil die Politik. Entschuldigung.
Ja.
Ja, die Politik schiebt uns ja immer den Ball zu. Der einzelne Verbraucher muss was tun und der einzelne Verbraucher schiebt den Ball der Politik zu und sagt, die Politik muss was tun und wir müssen einfach an einem Strang ziehen und wir müssen alle, jeder Einzelne muss was dafür tun, damit sich irgendwas ändern kann. Und das geht nicht auf heute auf morgen, das ist auch klar. Aber ich unterschreibe das genau, wie du das gesagt hast. Ich sehe das genau. Ich war heute bei einer Konferenz mit auch mit Lobbyisten und mit Geschäftsführern von erneuerbaren Energien und von Leuten, die E-Autos vertreiben und so weiter. Das gab es heute in Breklum. Das war interessant zu hören, was die sozusagen haben, weil ich halt auch kritisch war und gesagt habe, ey, aber E-Autos und die Batterien und so weiter. Aber die haben halt auch gesagt, das ist natürlich noch in den Kinderschuhen und eigentlich sind das nur Prototypen. Aber wenn diese Sachen, die müssen halt ausgereift werden, aber um das ausreifen zu können, müssen diese Sachen trotzdem erstmal gefahren werden, ausprobiert werden, um das weiterzuentwickeln. Das habe ich dann auch so hingenommen. Das war auf jeden Fall interessant. Das ist halt auch viel, also jetzt bei uns in Nordfriesland gibt es wirklich viele Dinge, die gemacht werden, wie Watt 2.0, die machen auch erneuerbare Energien. Und ich weiß das jetzt leider alles gar nicht mehr, weil heute war wirklich viel, viel Input. Ja, aber genau solche Sachen gibt es. Und das nächste Mal, wenn ich eingeladen werde, kann ich dir ja auch gerne diese Mail auch schicken, weil dann kannst du ja vielleicht auch hinkommen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit Fehmarn weg ist von Breklum.
Du hast schon noch ein Stück, aber das wäre super, wenn du da eine Einladung hättest, wäre das klasse.
Ja, weil das war echt interessant, nur bei mir ist jetzt Ende mit Aufnahme, sorry. Ich habe echt, mein Kopf ist jetzt leer.
Ja, okay, dann würde ich sagen, wenn es das auch von eurer Seite war, dann sage ich Dankeschön für die tolle Gesprächsrunde. Wir haben jetzt auch schon fast, sitzen hier schon seit über einer Stunde, also ist viel zusammengekommen, es war ziemlich interessant. Ja, dankeschön euch. Das waren doch interessante Einblicke. Lena und Ulrike sind übrigens weiterhin in Kontakt und wollen in Zukunft auch zusammen Ideen umsetzen. Wir wollten in dieser Folge eigentlich ein Interview mit dem Bürgermeister von Sylt einbauen, dafür haben wir aber leider erst einen Termin nach der Erscheinung dieser Episode. Wir liefern euch das Gespräch dann einfach nach. Übrigens, wie findet ihr es denn so, wenn wir mehr längere Gespräche in unsere Folgen einbauen? Hinterlasst uns doch gerne Feedback, zum Beispiel auch in unserem Feedback-Formular. Den Link dazu findet ihr ganz einfach in der Folgenbeschreibung. Wenn man jetzt in Deutschland an Küstenregionen denkt, kommt man nicht umhin, auch Schleswig-Holstein damit in Verbindung zu bringen. Aber wie sich Schleswig-Holstein auf den Anstieg des Meeresspiegels vorbereitet? Wir haben für euch mal nachgefragt.
Als Bundesland zwischen den Meeren, in dem etwa 350.000 Menschen in Küstenregionen leben, hat Schleswig-Holstein beim Anstieg des Meeresspiegels natürlich direkt die Folgen vor der Haustür. Aus diesem Grund liegen auch bereits ein Küstenschutzkonzept vor, mit welchem das Land Schleswig-Holstein die Küstenregion unterstützen wird.
Und wie genau sieht diese Küstenschutzstrategie aus? Was wurde denn bisher schon so unternommen, um den betroffenen Regionen zu helfen?
Die Küstenschutzstrategie ist ein sehr langes Dokument von 102 Seiten. Darin geht es, wie der Name schon sagt, um Wege, Probleme und Lösungssätze in Sachen Küstenschutz. Eine Maßnahme, die bisher schon unternommen wurde, ist die Verstärkung der Landesschutzdeiche in Schleswig-Holsteiner Küstenregion. Diese werden schon seit 2001 verstärkt, denn auch in Zeiten vor einem starken Meeresspiegelanstieg waren die Küstenregionen immer wieder von Sturmfluten oder Überschwemmungen betroffen.
Was ist denn weiterhin nötig, um die Küstenregionen möglichst gut auf den Meeresspiegelanstieg vorzubereiten?
Weiterhin wichtig ist ein Schutz der Küstenregion vor Landabbruch. Vielleicht habt ihr bereits gehört, dass in Sylt immer wieder Sand vom Meer abgetragen wird, der dann wieder dort aufgetragen werden muss, damit die Insel nicht an Fläche verliert. Dieses Problem muss ebenfalls angegangen werden.
Genau, das stimmt. Um jetzt speziell über Sylt zu sprechen, führen wir, wie gerade schon erzählt, auch ein Interview mit dem Bürgermeister von Sylt. Ihr findet es dann, wie gerade schon angekündigt, erst ab dem 20.07. auf der Website und in der dann aktualisierten Folge.
Das wird bestimmt interessant.
Davon ist definitiv auszugehen. Bis dahin stellt sich auch noch die Frage nach dem Geld. Denn wie in vielen anderen Fällen auch, ist es bestimmt kostspielig, Anpassungs- und Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
Das stimmt. Selbst wenn jetzt sofort alle möglichen Maßnahmen ergriffen werden würden, um den Meeresspiegelanstieg zu verhindern und keine Kosten und Mühen gescheut würden, wäre es jedoch trotzdem noch unvermeidbar, Anpassungsstrategien für den Küstenschutz zu ergreifen. Momentan verfolgt das Land Schleswig-Holstein eine Strategie, die sich das Halten der Linie nennt.
Halten der Linie? Was bedeutet denn das?
Die Linie, in diesem Fall die Küstenlinie, zu halten, bedeutet, dass Schleswig-Holstein sehr platt formuliert weiterhin die Deiche erhöhen wird. Anstatt also Landstriche dem steigenden Meeresspiegel zu überlassen, werden Deiche weiter erhöht, um zu gewährleisten, dass die dort lebenden Menschen trotzdem weiterhin dort wohnen können.
Wäre es nicht eigentlich sinnvoller, einige Gebiete nicht weiter vor dem Meer zu schützen? Ich meine, man kann ja schließlich nicht ewig die Deiche einfach nur immer weiter erhöhen.
Naja, es wäre sehr folgenschwer, wenn man Gebiete sozusagen aufgeben würde. Die Menschen dort müssten umgesiedelt werden, bräuchten Arbeitsplätze, Kinder müssten auf andere Schulen gehen. Stell dir vor, du kannst ab nächsten Monat nicht mehr bei dir im Ort wohnen, weil der Ort bald überflutet werden wird. Das ist mit Sicherheit kein schönes Gefühl. Aus diesem Grund soll vermieden werden, dass Menschen in Schleswig-Holstein aufgrund der steigenden Meeresspiegel umgesiedelt werden müssen.
Und aus diesem Grund wird dann die Linie gehalten, oder?
Genau. Weitere Informationen zum Thema Küstenschutz in Schleswig-Holstein findet ihr übrigens im Generalplan Küstenschutz des Landes Schleswig-Holstein. Falls ihr den genauer unter die Lupe nehmen möchtet, findet ihr den Link im Transkript dieser Folge auf unserer Website.
Das war alles auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Wie gehen denn aber andere Orte damit um, dass der Meeresspiegel immer weiter steigt? New York zum Beispiel könnte ja auch einige Probleme bekommen.
Das stimmt. Deshalb wurde bereits 2007 die Sea Level Rise Task Force ins Leben gerufen. Die Mitglieder, Vertreter, Vertreterinnen von betroffenen Kommunen, von Umweltverbänden, politischen Parteien und verschiedenen anderen haben sich in einem über 100-seitigen Report geäußert, was Probleme und Maßnahmen wären, die der Bundesstaat New York zum Umgang mit dem steigenden Meeresspiegel ergreifen könnte. Ein Kernpunkt aus diesem Report ist beispielsweise das Einbeziehen der Bevölkerung in die Entscheidungsfindung bei wichtigen, sie betreffenden Entscheidungen. Wie weit die Inhalte des Reports schon umgesetzt wurden oder noch umgesetzt werden sollen, ist uns leider nicht bekannt.
Das waren auf jeden Fall ziemlich wichtige und interessante Inhalte. Natürlich wird es auch seine Zeit dauern, bis sich zeigt, ob die Entscheidungen bis heute so sinnvoll waren oder nicht. Auf jeden Fall ist jetzt klar, dass der Handlungsbedarf in Sachen Meeresspiegelanstieg durchaus gegeben ist und gesehen wird, auch von politischer Seite. Wir wollen uns gleich auch noch ein wenig genauer mit der Politik beschäftigen und bleiben dabei auch noch kurz in den USA. Denn nicht nur New York ist von dem Meeresspiegelanstieg betroffen, sondern in den ganzen USA sind eine Menge an Küstenregionen, die geschützt werden müssen. Das erfordert doch bestimmt auch eine Menge an finanziellen Mitteln, oder? Und was sagt denn eigentlich Präsident Donald Trump dazu, wo er den Klimawandel doch verleugnet?
Ja, eine Menge Geld ist in der Tat nötig. Es gibt Schätzungen, dass für den Küstenschutz in der USA ca. 400 Milliarden Dollar innerhalb der nächsten 20 Jahre nötig sind. Donald Trump hat bereits ein Programm für ein großes Infrastrukturprojekt vorgeschlagen. Jedoch war dies nicht auf den Klimawandel angepasst und es konnte im US-Kongress auch keine Mehrheit gefunden werden. In den größeren Städten existieren bereits kostenintensive Notfallpläne. Kleinere Gemeinden dürften es aber schwerfallen, die nötigen Maßnahmen zu finanzieren, um sich vor dem ansteigenden Meeresspiegel schützen zu können.
Man kann hier also lediglich hoffen, dass in der nächsten Zeit noch etwas für die ganzen Gemeinden getan wird. Wir haben jetzt auch noch eine kleine Geschichte für euch. Ein republikanischer Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus hatte nämlich seine ganz eigene Erklärung für den Anstieg des Meeresspiegels.
Während einer Fragerunde mit dem Klimaforscher Philip Duffy fragt Mubuks, ob nicht das Gestein, was auf verschiedene Arten in die Meere gelangt, für den Anstieg verantwortlich sei. Die Antwort darauf lautet, wie ihr euch sicher denken könnt, dass der Effekt viel zu klein sei, um nennenswerte Unterschiede zu machen.
Jetzt kommen wir aber mal wieder zurück nach Europa. Schließlich ist die Küste der EU laut der Europäischen Umweltagentur ca. 68.000 Kilometer lang. Und das ist ungefähr dreimal so lang wie die Küste der USA. Hat denn die Europäische Union auch schon etwas zu dem Meeresspiegel gesagt?
Ja, das hat sie. Von November 2013 bis Oktober 2016 gab es das von der EU finanzierte Projekt Rises Up. Dieses sollte dazu dienen, herauszufinden, welche Maßnahmen am besten geeignet sind für den Schutz der Küsten. Es wurde dabei auch soziale Aspekte untersucht und auf der Grundlage der Forschungsergebnisse neue Anpassungsstrategien entwickelt. Man betrachte hierzu sowohl die regionale und europäische Ebene, aber auch die globale.
Das klingt ja erstmal interessant. Was kam da denn raus?
Die Forscher und Forscherinnen fanden heraus, dass es oft sinnvoller ist, nicht gegen die Natur zu arbeiten, sondern mit ihr. Professor Augustin Sanchez Arcilla, der Projektkoordinator, sagte, eines unserer wichtigsten Erkenntnisse war, dass bei der Entwicklung konventioneller technischer Lösungen die Natur mit einbezogen werden muss. So sollten wir zulassen, dass Sturmwellen über einen Strand schwemmen und Material ablagern, da so mittel- bis langfristig dessen Stabilität verbessert wird. Ein geplanter Rückbau, wo weiter Material auf natürliche Weise abgetragen werden kann, sei somit oft besser als der Bau von neuen Barrieren.
Wir haben ja jetzt schon oft gehört, dass auch deutsche Küsten betroffen sind. Hat die Bundesregierung denn auch schon was unternommen?
Darüber geredet haben sie jedenfalls schon einmal. Julia Verlinden, eine Bundestagsabgeordnete der Grünen, sagte, wir brauchen endlich eine konsequente Klimaschutzpolitik, um einen noch viel stärkeren Anstieg des Meeresspiegels zu verhindern. Dazu bedarf es Änderungen in der Landwirtschaft und im Verkehr, aber auch bei der Energieversorgung. Das Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie, kurz genannt das BSH, meldet sich auch zu Wort. Bereits 2017 warnte es davor, dass der Meeresspiegel deutlich schneller steigen könnte, als vorher vermutet. Man müsse demnach erneut über Anpassungsmaßnahmen diskutieren. Jedoch wollen sowohl das BSH als auch das Verkehrsministerium einen UN-Sonderbericht abwarten, der im Herbst dieses Jahr erwartet wird.
Vielleicht hören wir also schon bald mehr von der Bundesregierung zum Thema Meeresspiegel. Wir schließen aber jetzt erstmal mit diesem Thema ab. Am Ende der Folge sind wir trotzdem noch nicht angelangt, denn wir müssen ja noch klären, wer denn jetzt unsere Klimaheldin oder unser Klimaheld der Woche ist.
In der Rubrik Klimaheld bzw. Klimaheldin der Woche wird euch in jeder Folge eine Person vorgestellt, die sich in besonderer Weise für unsere Erde und das Klima einsetzt. Das können zum einen Prominente sein, aber auch weniger bekannte Menschen wie Familienmitglieder oder Freunde. Heute stellen wir euch Christina vor. Christina ist 15 Jahre alt und Organisatorin der Fridays for Future Demos in Mönchengladbach. Sie hält Reden und ist Ansprechpartnerin für alle Fragen. Die 15-Jährige ist nicht nur bei Fridays for Future aktiv, sondern setzt sich auch für den Hambacher Forst ein. Als sie im vergangenen Dürresommer den Klimawandel in Deutschland hautnah erlebt hat, war es für sie klar, dass sie sich einsetzen würde. Christina möchte nicht mehr tatenlos zusehen, wie die Menschen den zukünftigen Generationen alles kaputt machen. Ihrer Meinung nach sollten wir den Planeten so verlassen, wie er vorgefunden wurde. Zu Hause produziert sie ihren eigenen Strom mittels Photovoltaikanlage. Sie achtet darauf, möglichst wenig Plastikmüll zu produzieren und lebt weitestgehend vegetarisch oder vegan. Christina findet, dass jeder Einzelne etwas gegen den Klimawandel und für die Umwelt tun kann. Denn wenn viele Menschen auch nur ein bisschen tun, kann es große Auswirkungen haben.
Wir hoffen natürlich wie immer, dass es euch auch dieses Mal wieder gefallen hat. Ihr hört jetzt noch einen Slamtext von Luke und dann ist diese Folge auch schon wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal!
Der Text beginnt mit einem Zitat von einem Kind, das ich im Bus getroffen habe in Berlin-Neukölln. Das Zitat lautet: Alles deine Schuld, du bist Kacke. Und dann stehen da plötzlich mehr als 100, 200, 300 Menschen, die von den urteilenden Alten stets als faul, als uninteressiert und unpolitisch eingestuft werden. Und dann stehen da plötzlich mehr als 400, 500, 600 Menschen, die eigentlich an diesem Morgen mit Schnee auf den Straßen und Thermostrumpfhosen an den Beinen in der Schule, bei der Arbeit, in der Uni wären. Und dann stehen da plötzlich mehr als 700, 800, 900 Menschen mit bunten Plakaten, die sich den Hals kratzig schreien und den PolitikerInnen zeigen wollen, dass sie nicht zufrieden sind mit dem, was gerade geschieht. Dass sie wütend sind, aufgebracht worden durch aktuelle Politik. Wir sind zwar Kinder, aber wir haben auch etwas zu sagen. Wir wollen, dass die Erde am Leben bleibt. So habe ich einen dieser vielen Menschen sagen gehört. Das war ein Mensch, ein Kind, das war Lilly. Und Lilly ist 11 und in der 6. Klasse. Und da steht sie, neben Torben und Lotta, bei Florian und Ida. Lilly ist 11. Das sind zwar 62 Jahre weniger Lebenserfahrung als Trump, 54 Jahre weniger die Möglichkeit, die Welt zu verändern als bei Angela Merkel. Das sind verdammte 39 Jahre weniger als bei Umweltministerin Svenja Schulze. Aber Lilly hat recht. Lilly ist 11 und Lilly ist klug. Und da ist kein Zwar, was diese Klugheit einzuschränken versucht. Lilly ist erst 11, aber sie hat recht. Wir wollen, dass die Erde am Leben bleibt. Lilly ist einer der mehr als 100, 400, 700 Tausenden von Menschen, die dort stehen an diesem Freitag in dieser Kleinstadt. Lilly ist einer der vielen tausend Menschen in all diesen Städten und Ländern, die ein Vorbild haben. Vielleicht ein Idol, irgendwie eine Anführerin. Und diese Heldin ist keine Zeichentrickfigur, niemand Ausgedachtes, sie ist nicht mal erwachsen, sondern nur 5 Jahre älter als Lilly selbst. Sie heißt Greta und kommt aus Schweden. Sie ist 16, gerade einmal 16. Das sind 57 Jahre weniger Lebenserfahrung als Trump, 49 Jahre weniger die Möglichkeit, die Welt zu verändern als bei Angela Merkel, das sind verdammte 34 Jahre weniger als bei Umweltministerin Svenja Schulze. Aber Greta schafft es im Gegensatz zu diesen dreien, Menschen, mehrere tausend Menschen dazu zu bewegen, einzustehen für das, was ihnen wichtig ist. Greta sagt, sie stehe überhaupt nicht gerne im Mittelpunkt. Und dann stehen da plötzlich diese Tausende von Menschen, auch ihretwegen. Greta steht nicht gern im Mittelpunkt, aber für den Klimaschutz tut sie es trotzdem, erzählte sie in einem Interview. Fridays for Future, so nennen sich diese Demos. Schulstreik, denn es ist Zeit zu kämpfen für den Klimaschutz, statt zu akzeptieren Umweltverpestung und Kohleschmutz. Und dann stehen da plötzlich so viele Menschen, die kritisiert werden und sich als Schulschwänzer bezeichnen lassen müssen. Doch sie denken sich, ich folge dem Beispiel von Greta Thunberg. Also ist es ja klar, was ich am Freitag tun werde. Nämlich sich auf die Straßen stellen und auf die Markt- und Rathausplätze und laut sein und Widerstand zeigen, fordern, lass die Kohle drin im Boden, niemand soll die Wälder roden. Hopp, 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 Kohlestopp, Heo, leiste Widerstand und noch viel mehr. An diesem gar nicht so Freitag nimmt man Fehlstunden in Kauf, bereitet Schilder dafür vor, übt Parolen und Lieder. Fridays for Future, Freitage für die Zukunft. Kinder am Freitag, Kinder für die Zukunft. Denn auch Kinder haben etwas zu sagen, egal wie oft und wie lange Erwachsene das leugnen. Kinder sind laut und sichtbar, nicht unsichtbar. Und auch Kinder können etwas ändern. Die Schuld für das Schmelzen der Polarkappen, die Erderwärmung, den Klimawandel lässt sich leicht bei anderen suchen und gerne auch finden. Denn schließlich ist man selber ja nicht verantwortlich. Man kann ja als Einzelperson sowieso nichts tun und als Kind erst recht nicht. Alles deine Schuld, du bist Kacke, will man sagen und schmollend mit überzeugt ausgestrecktem Zeigefinger auf die Mächtigen dieser Welt deuten. Du, sagen zu großen Konzernen, Abgeordneten und zum Kapitalismus. Und damit hätte man ja sogar recht. Schimpfen darf man, soll man, muss man, aber gleichzeitig ist doch Reflexion angesagt. Selbstreflexion, sich selbst mal den Spiegel vorhalten und sich drin reflektieren. Und vielleicht vor diesem Spiegel singen dann im warm geheizten Badezimmer bei vielleicht wirklich nur ganz kurz geöffnetem Fenster, vielleicht singen da ja die Ärzte. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und dann stehen da plötzlich mehrere tausend Kinder, Auf der Straße, an irgendeinem Freigemachttag, Freitag, in irgendeiner Groß- oder Kleinstadt, leisten Widerstand, setzen Zeichen für das Leben. Und nun stehen da plötzlich mehrere tausend Kinder von Mutter Erde. Und vielleicht schaffen wir es, schafft ihr es, eure Ohren und Herzen, euren Verstand zu öffnen für diese Menschenmenge. Und vielleicht helfen wir dann mit und sind beim nächsten Friday for Future schon ein Teil davon.